Ja, Leute, ich freue mich, hier zu sein. Allah, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja schon erwähnt, ich komme ja aus der Elim Hannover. Und was du auf jeden Fall von mir wissen musst, was mache ich in der Elim? Ich bin mitverantwortlich für die junge Generation, also die Teenager, ja, für die Jugendlichen und ein bisschen jünger. Ja, wir haben eine Jugend von 14 bis 19 Jahre. Da haben wir tatsächlich jeden Freitag immer um 19 Uhr Jugendgottesdienste. Und außerdem bin ich auch mitverantwortlich für die Jüngeren, die sind so ungefähr 10 bis 14 Jahre, also 5. bis 8. Klasse. Und da haben wir immer parallel zu den Gottesdiensten unsere Sessions. Und freue mich, einfach hier zu sein. Vielen Dank. Was ich euch unbedingt noch sagen muss, als wir hierher gefahren sind, wir haben jetzt gerade kein eigenes Auto. Und wir haben ein Auto ausgeliehen bekommen von unserer Familie. Und das Auto hat gar kein PS, also das fährt nicht mehr. Also ich kann euch nur sagen, es war eine Abenteuerfahrt hier. Es war krass. Ja. Ich bin so gefahren und ich dachte mir, also wenn man hier seinen Führerschein macht, kann man überall fahren. Also wirklich. Es ist so krass einfach. Also manchmal habe ich dann das Auto so gestreichelt, so komm, das schaffst du. Das kriegst du hin. Aber wir sind angekommen. Gott sei Dank. Hey, hast du schon einmal bemerkt, wie sehr unsere Kleidung eine Wirkung auf andere Menschen haben kann? Schon der erste Eindruck zählt manchmal, was andere Menschen von uns denken, oder? Ob wir selbstsicher sind, vertrauenswürdig oder professionell wirken. Als ich Allah heute Morgen das erste Mal wieder gesehen habe, in seinem Jogginganzug, dachte ich mir, let's go, auf geht's. Ja, ich bin ja in der jungen Generation unterwegs, dachte mir, mega, mega stark, sofort ein Statement gesetzt, Gott an erster Stelle zu stellen. Es gibt tatsächlich eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die in formeller Kleidung unterwegs sind, vertrauenswürdiger und kompetenter wirken. Ein Beispiel, wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, ist das oft so, oder ja, langsam bezweifle ich das, langsam ändert sich das ja ein bisschen, aber es war auf jeden Fall damals so, wenn du mit einem Anzug gekommen bist, wurdest du ganz anders behandelt, als wenn du mit Freizeitkleidung kamst, egal wie qualifiziert du selbst warst. Also Kleider machen schon ein Stück weit Leute, oder? Aber nicht nur unser Gegenüber wird von Kleidung beeinflusst, sondern auch wir selbst. Ich weiß nicht, aber wenn ich meine Lieblingsklamotten anziehe, die ich richtig gut aussehen finde und mich das richtig wohlfühle, wie fühle ich mich dann? Ich fühle mich selbstsicher und ich denke mir, Bernice, wir gehen jetzt aus. Okay? So, ich freue mich dann, wenn ich gut angezogen bin. Es macht was mit mir. Es gibt tatsächlich eine Studie, die herausgefunden hat, dass das Tragen bestimmter Kleidung unser Verhalten und unsere Gedanken beeinflussen kann. Ja, so wie Jedi-Ritter. Nein. Was? Zum Beispiel das Tragen eines Arztkittels macht den Träger aufmerksamer und präziser. Ich weiß, ja, Clausthal ist ja hier so eine Unistadt, ne, technische Uni. Wer studiert hier? Sind hier ein paar Studenten da? Leute, ich gebe euch einen Tipp. Okay? Nächstes Mal, wenn ihr zur Prüfung geht, Arztkittel anziehen. Du wirst bestehen. Hey, wie ich finde, führen uns diese Gedanken zu einer tieferen Wahrheit. Kleidung ist nur mehr als äußerer Schein. Sie kann tatsächlich ein Stück weit unsere Identität prägen und unser Selbstbild beeinflussen. Und ich glaube, auch wir Christen haben eine Kleidung, die uns beeinflusst, unsere Identität und auch die Menschen um uns herum prägen kann. Und ich glaube, Gott gibt uns eine Kleidung oder zieht uns eine neue Kleidung, wenn wir zu ihm kommen. Eine Kleidung, die uns keiner nehmen kann und einen Impact hat bis in die Ewigkeit. Ja? Und er kleidet uns natürlich symbolisch. Ja? Er macht uns innerlich neu, aber das trotzdem einen Einfluss auf das Äußerliche hat. Welche Kleidung das ist, möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Und ich möchte mit dir gemeinsam in eine Textstelle hineingehen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15 und eine berühmte Geschichte, und zwar die Geschichte des verlorenen Sohnes. Herr Lukas-Evangelium, damit du Bescheid weißt, falls du hier nicht in der Kirche unterwegs bist, Lukas-Evangelium ist in der Bibel etwas weiter hinten und gehört zu den vier Büchern, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die über die Geschichten von Jesus erzählen. Und im Lukas-Evangelium möchte ich mit dir eine Story anschauen, Lukas Kapitel 15. Aber bevor wir in den Part hineingehen, was ich mit dir gerne heute sprechen möchte, möchte ich uns ganz kurz alle möchte kurz den Kontext geben, damit wir alle ungefähr auf demselben Stand sind. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust? Ich habe auch nichts anderes vorbereitet, deswegen müssen wir es mal. Okay. Also, ein Vater hatte zwei Söhne gehabt. Und der jüngere Sohn kam zum Vater und sagt: Vater, ich möchte deinen Erbe haben. Eine ziemlich krasse Aussage. Er sagt nicht, ich möchte warten, bis du stirbst, sondern für mich bist du jetzt schon gestorben. Ich möchte jetzt dein Erbe haben. Was ich aber noch krasser finde, dass der Vater sagt: Okay, ich gebe dir mein Erbe. Und er teilt dann sein Erbe zwischen den älteren und den jüngeren Sohn auf. Und nach jüdischem Recht zur damaligen Zeit von Jesus war das so, dass der ältere Sohn 2/3 des Erbes bekommen hat und der jüngere Sohn 1/3. Und der jüngere Sohn hat dann alles verkauft und ging in ein fernes Land. Und dort hat er sein Leben gelebt und hat sein ganzes Geld verschwendet. Und dann kam auf einmal eine Hungersnot in diesem Land und er bekam dann Hunger. Okay? Und er wusste nicht, was er machen sollte, und dann ging er zu einem Bürger und drängte sich ihm auf und hat gehofft: Hey, kann ich irgendwie arbeiten? Kann ich irgendwas bekommen? Und er durfte dann Schweine hüten. Und er hatte so Hunger, dass er selbst das Essen von den Schweinen essen wollte, doch er durfte das nicht. Und in dem Moment merkt er und erinnert sich: Mein Vater hat alles im Überfluss. Und lass uns jetzt in die Textstelle hineingehen, wo ich mit dir das lesen möchte. Lukas Kapitel 15, Abvers 17. Dazu trinke ich erstmal einen Schluck Wasser. So, er kam aber zu sich selbst und sprach, also der jüngere Sohn kam zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, und jetzt pass auf, jetzt fängt er an zu proben. Ich glaube, er wusste, er hat Mist gebaut. Er hat Entscheidungen getroffen, die seinem Vater nicht gefallen haben. Und er wusste nicht, wie wird gleich mein Vater reagieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als du selbst Kind warst und du wolltest was von deinen Eltern. Und du bist davon ausgegangen, die sagen nein. Was haben wir gemacht? Wir sind in ein Zimmer gegangen und haben uns die besten Argumente überlegt und wie wir was sagen können, um das zu bekommen. Kennt ihr das? Oder eine andere Situation, wenn man mit Freunden unterwegs ist und man möchte eine Übernachtung haben. Man geht davon aus, die Eltern sagen nein. Was sagt man dann zum Freund? Frag du lieber. Dann sagen sie ja. Ja? So ähnlich, glaube ich, muss es dem Sohn ergangen sein. Okay? Und er fängt an zu proben und sagt: Vater, ich habe Mist gebaut. Ah, nee, ich sag's irgendwie anders. Vater, ich habe gesündigt vor dir. Ah, nee, ich sag's nochmal anders. Ich sag: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hey, merkst du gerade, wie er seine Identität auf seine falschen Entscheidungen basiert? Vater, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe dir den Rücken gekehrt. Ich habe das gemacht, was ich wollte. Und ich habe dir gesagt, du bist für mich schon gestorben. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber lass mich etwas tun, lass mich etwas machen, um von dir etwas zu empfangen. Ich will arbeiten, um etwas von dir zu bekommen. Er sagt, lass mich ein Tagelöhner sein. Hey, zu Zeiten, Jesus war ein Tagelöhner, er hatte keinen hohen sozialen Stand gehabt. Du musst dir das mal vorstellen, selbst ein Sklave zur Zeit Jesu, der wusste, okay, der wird auf jeden Fall für eine Zeit lang ein Dach über dem Kopf haben und wird eine Zeit lang was zu essen haben. Ein Tagelöhner hingegen, der lebte jeden Tag in Unsicherheit. Er wusste nicht, ob er am nächsten Tag wieder was zu essen bekommen wird oder Geld bekommen wird. Also in anderen Worten sagt der Sohn: Vater, lass mich wenigstens für einen Tag nur für dich arbeiten. Hey, und wenn es irgendwie gut ist, lass mich doch wenigstens doch mal für den nächsten Tag für dich arbeiten. Hey, wisst ihr, mich hat das total an einem Leistungsglaube erinnert. Was ist ein Leistungsglaube? Leistungsglaube ist: Gott, ich möchte Dinge tun und machen und tun und machen, um von dir etwas zu empfangen, um von dir etwas zu bekommen. Ich glaube, die Wurzel von Leistungsglaube ist der mangelnde Glaube, wer ich wirklich bin in Gottes Augen. Ich glaube, die Wurzel von einem Leistungsglaube ist der mangelnde Glaube, wer ich wirklich bin in den Augen Gottes. Und dieser Mangel will ich dann kompensieren. Ich tue und tue und tue und tue, um irgendwas von Gott zu bekommen. Boah, anstrengend. Aber Gott sei Dank, Wir leben nicht in einem Leistungsglaube, wir leben in einem Beziehungsglauben. Die Motivation hat nichts mit Leistung zu tun, sondern Liebe und Beziehung, oder? Hey, der Sohn dachte, ich bin es nicht würdig. Ich bin ein Niemand. Lass mich etwas tun, für dich zu machen. Hey, ist das nicht so in den Zeiten, wo wir glauben, dass wir Gottes Gegenwart am wenigsten verdienen, brauchen wir seine Gegenwart doch am meisten, oder? Okay, lass uns mal weiterlesen, okay? Weiter in Vers 20. Und er machte sich auf, also der Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Wie krass ist das denn? Lass uns mal bildhaft mal in diese Situation hineingehen. Okay, der Sohn, der ist unterwegs zum Vater und der Vater sieht ihn schon von Weitem und er läuft ihm entgegen. Ich frage mich, was muss der Sohn gedacht haben, als er gesehen hat, wie sein Vater zu ihm gelaufen ist? Oh, schickt er mich gleich wieder weg? Will er mich nicht sehen? Ist er wütend auf mich? Und auf einmal kommt er, küsst ihn und freut sich, dass er da ist. Und dann ist er so überfordert und er fängt dann das an zu sagen, was er geprobt hat. Ich nehme, er hat sich dafür Zeit genommen. Ja. Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt und ich bin jetzt nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber interessanterweise, der letzte Part, was er geprobt hat, fehlt. Der Part, lass mich wenigstens eines zu deiner Tagelöhner sein. Das hat er nicht gesagt. Weißt du, was ich glaube? Der Vater hat ihn nicht ausreden lassen. Ich glaube, der Vater hat ihn nicht ausreden lassen. Er war so überglücklich, ihn zu sehen. Der Vater sah ihn. Er sah über seine falschen Entscheidungen hinweg. Er sah über seine schmutzige Kleidung hinweg und hat gesagt, du bist mein Sohn oder du bist meine Tochter. Du hast mir vielleicht den Rücken gekehrt. Dein Blick hast du von mir abgewandt. Aber mein Blick zu dir habe ich nie abgewandt. Ich habe immer auf dich suchend geschaut. Und jeden Tag habe ich gehofft, dass du wieder zurückkommst nach Hause. Hey, weißt du, was ich finde? Ich finde den Titel dieser Story, der verlorene Sohn, ist eine komplette Katastrophe. Ich finde, das zeigt nämlich die schlechte Seite der Geschichte. Es zeigt die Seite von der Anfangsseite der Geschichte. Und wie ich finde, gibt es unglaublich viele Überschriften, die sehr viel besser sind. Aber wie wäre es mit dem heimkehrenden Sohn? Weißt du, ich glaube, der Mensch ist nicht dafür bestimmt, ohne Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist in deinem Leben. Vielleicht sagst du, Martin, ich empfinde, dass ich verloren bin. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich bei den Schweinen. Ich bin herausgefordert und glaube, Gott ist Kilometer entfernt von mir. Lass mich dir sagen, deine Lebensstory soll nicht heißen, der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter. Deine Lebensstory soll heißen, der heimkehrende Sohn und der heimkehrende Tochter. Ich will dir am Ende dieser Predigt die Möglichkeit geben, wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, noch nie gesagt hast, ich möchte ab heute mit Jesus mein Leben führen, wirst du am Ende die Möglichkeit haben. Und ich sage dir, das kann ein Gamechanger sein in deinem Leben. Aber was sagt jetzt der Vater? Lass uns jetzt weiterlesen in den Versen 22 bis 24. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring um eine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Als ich beim ersten Lesen das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, der Sohn ist dort und er öffnet sich irgendwie. Ne? Also ich meine, es muss schon eine Herausforderung gewesen sein. Und der Vater antwortet ihm gar nicht. Er spricht gleich zu seinen Knechten. Aber beim genaueren Hinschauen habe ich gemerkt, genau das, was er gesagt hat, war genau die Antwort darauf, was der Sohn sagte. Er zieht mir das beste Gewand an. Wisst ihr, ich fand es sehr komisch. Ich meine, der Sohn war im fernen Land, er war bei den Schweinen, er muss wirklich gestunken haben, okay? Hatte absolut kaputte Kleider an, ne? So stelle ich mir das vor. Und der Vater sagt nicht als erstes, Junge, geh baden. Er zieht ihm das beste Festgewand an, was der Vater hatte. Als erstes, was der Sohn zum Vater sagt, ist: Ich habe gesündigt und ich bin es nicht würdig. Das erste Handeln des Vaters ist: Ich decke dir deine Scham zu, denn ich mache dich würdig. Ich sage es noch einmal. Das erste, was der Sohn zum Vater sagt, ist: Ich habe gesündigt und ich bin es nicht würdig. Das erste Handeln des Vaters ist: Ich decke dir deine Scham zu, denn ich mache dich würdig. Seine Scham wird zugesagt. Er sagt zum Knecht: Bring das Gewand, und zwar schnell. Seine Scham soll sofort zugedeckt werden und nicht gesehen werden. Im 1. Petrus, Vers 4, Vers 8, schreibt Petrus in eine Gemeinde: Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Also hier ist damit gemeint, dass die Liebe sich nicht irgendwie beleidigt zurückzieht und sagt: Oh, du hast mich jetzt aber verletzt. Oder einen inneren Groll hat. Kennst du das, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die du sehr lieb hast, und die haben einen Groll und sagen nicht, was los ist? Heftig, oder? Genau so bin ich. Meine Frau muss immer aus meiner Nase immer rausziehen: Martin, was hast du? Aber so ist die Liebe nicht. Die Liebe vergibt stattdessen immer und immer und immer und immer wieder. Wie viel mehr tut das Gott mit uns, oder? Er deckt unsere Schuld zu und nimmt uns als seine Töchter und Söhne an. Durch diesen Mantel, den der Vater uns gibt, bin ich unverkennbar mit Gott und kann als sein Kind erkannt werden. Ich bin nun durch ihn gerecht. Ich bin würdig und kann mich als Sohn und Tochter genannt werden. So wie der Vater seinem Sohn das beste Gewand gibt, so kleidet uns auch Gott auch in seine Gnade und Gerechtigkeit, wenn wir zu ihm zurückkehren. Ich bin nun angenommen, ich gehöre zu ihm. Punkt. Wenn du wissen willst, woher ich komme, dass der Mantel für Gerechtigkeit und Heil kommt, kannst du gerne später zu Hause in Jesaja 61, Vers 10 lesen. Da findest du, dass es auch ein Symbol davon ist. Lass euch mal das mal kurz bildhaft erklären, wie krass das eigentlich ist, was der Vater gemacht hat. Okay, stell dir mal vor, du bist so ein Mensch, du trägst nur die gleiche Hose und den gleichen Pullover, okay? Und deine Freunde sehen das und denken sich so: Du brauchst ein Umstyling. Und dann geht ihr zusammen in die Innenstadt und die sagen so: Jetzt musst du mal eine Anzugshose und ein Hemd anziehen, was Feines. Und dann bist du so in der Umkleidekabine und du ziehst es so an und du siehst dich so am Spiegel und denkst dir so: Wow, sehe ich gut aus, wie ein neuer Mensch. Mich kann man ja gar nicht richtig erkennen. Und dann machst du diesen Vorhang auf und alle deine Freunde: Wow, wer bist du? Du siehst richtig, richtig gut aus. Und genauso war das auch mit diesem verlorenen Sohn, oder besser gesagt, der heimkehrende Sohn. Er kam mit kaputter Kleidung an und Gott gibt ihm sofort das beste Gewand. Die Kleidung zeigt: Ich bin nicht mehr der Alte. Meine Schuld wurde mir vergeben. Ich bin ein neuer Mensch und habe eine neue Identität. Wisst ihr, ich liebe es ja, essen zu gehen, und ich habe ja schon vor dem Gottesdienst hier mitbekommen, dass ihr hier so ein Restaurant habt, Schnitzelkönig. Habe gehört, da ist ein richtig krasses Schnitzel, das ist mega. Ich gehe gerne meine Freizeit essen, ich liebe Essen. Und ich war mit einem Kumpel mal essen und wir haben so über Gott und die Welt geredet. Und er sprach so bei einem Nebensatz und sagte: Ich brauche mehr Identität. Und ich sagte zu ihm: Du hast sie schon, du musst nur daran glauben. Ein Pastor, Theo Ehemann, ein Pastor aus dem Süden, der sagte mal: Identität empfange ich und fange an, daran zu glauben. Aber wie kann ich daran glauben? Wie kann ich das praktisch in meinem Alltag umsetzen? In Römerbrief lesen wir: Der Glaube kommt durch die Predigt, also der Glaube kommt durch das Hören. Das bedeutet, wenn ich Probleme habe in bestimmten Bereichen, zum Beispiel mir fällt es schwer zu sagen, dass ich heilig in Christus bin, suche ich mir genau die Bibelverse heraus, wo ganz klar drin steht: Ich bin heilig und gerecht. Beispielsweise Hebräer 10, Vers 10. Und danach proklamiere ich das laut. Und ich proklamiere es laut und ich proklamiere es laut. Das ist eine geistliche Disziplin nebenbei. Und ich proklamiere es laut und ich proklamiere es laut, bis es von meinem Kopf in meinem Herzen eindringt. Okay? Hey, wie oft merke ich selber, dass ich immer wieder sage: Ich bin es nicht würdig. Ich bin ein Sünder. Meine lieben Freunde, es ist eines der größten Lügen, die es überhaupt gibt. Wenn ich mich für Jesus Christus entschieden habe, bin ich kein Sünder mehr. Lass uns aufhören, das über unser Leben auszusprechen. Also der Sohn wollte als Tagelöhner arbeiten. Er hätte bei dem Vater zu Hause nicht schlafen dürfen. Er hatte jeden Tag Angst gehabt, ob er überhaupt wieder dort arbeiten könnte. Aber was hat der Vater? Der Vater hat ihn wieder zum Sohn gemacht. Der Sohn bleibt immer in der Familie. Das ist sein Recht, das ist seine Identität. Und dann gibt er mir einen Ring um den Finger. Aus der Identität folgt die Autorität. Aus der Identität folgt die Vollmacht. Je mehr ich weiß, wer ich bin, desto mehr kann ich in Vollmacht handeln. Je mehr ich weiß, wer ich bin, desto mehr kann ich in Autorität handeln. Ich glaube, dass das Ring ein Symbol für Autorität und Vollmacht ist. Beispielsweise sehen wir das auch im Alten Testament, als Pharao Josef einen Siegelring gegeben hat und sagt, du hast jetzt die Vollmacht und die Autorität unter mir, Entscheidungen zu treffen im ganzen Volk Israel. Ja, also der Vater vertraut den Sohn sofort und sagt, du darfst jetzt im Namen der Familie handeln. Ich bin mir ziemlich sicher, einige sind ja auch hier in der Wirtschaft unterwegs. In der Wirtschaft bezeichnet ja auch Vollmacht ein Erlaubnis im Auftrag einer anderen Person zu handeln, ohne dass sie immer direkt dabei ist. Aber wichtig dabei ist, zu wissen, was die Person will. Das ist auch für uns so. Also ich kann da nicht machen, was ich will, sondern ich will lernen, was Gottes Wille ist. Hey, und die Bibel ermutigt uns. Es gibt viele Stellen, die uns zeigen und ermutigen, lebe nach dem Willen Gottes, nach seinen Maßstäben. Wisst ihr, mir hilft es im Alltag, diese Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Ja, wenn ich zum Beispiel einer herausfordernden Person unterwegs bin, dann will ich nicht genervt reagieren, sondern ich entscheide mich, geduldig und sanftmütig zu sein. Aber woher kenne ich den Willen Gottes? Und das wird dich jetzt für die meisten, glaube ich, nicht überraschen. Ganz basic, das ist die Bibel. Das ist die Bibel, okay? Ich glaube, die Bibel hat den besten Plan für unser Leben. Haben wir diese Herzenshaltung, so zu leben, wie es in der Bibel drin steht, glaube ich, dass wir das beste Leben können für unser Inneres. Das bedeutet nicht, dass deine Umstände immer alles leichter sind, sondern für unser Inneres, in unserem Herzen. Aber ich möchte dir heute jetzt nicht sagen, lese Bibel, okay? Ich glaube, selbst wenn du hier nicht im Glauben bist, hast du das auch im Religionsunterricht mal gehört. Es gibt auch andere Tools, und zwar die Gemeinschaft mit anderen Christen. Hey, ich weiß, ihr trifft euch jeden Sonntag hier in Gottesdiensten. Ich weiß, ihr habt hier regelmäßig Lobpreisabende. Hey, klinke dich in eine Live-Group oder einem Hauskreis an. Sei im Austausch mit anderen Menschen und hab diese Herzenshaltung. Was möchte Gott sagen? Was ist sein Wille? Hey, als der Sohn diesen Ring bekommen hat, konnte er nicht einfach wieder sagen, oh, ich gehe jetzt wieder in ein fernes Land und mache, was ich will. Nein, er musste bei dem Vater bleiben, um zu wissen, Vater, was möchtest du? Wie kann ich diese Vollmacht und diese Autorität in meinem Leben nutzen? Hey, ich möchte unbedingt diese Herzenshaltung haben in meinem Leben. So wie dieser Psalmist in 143, Vers 10 sagt, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Hier zeigt er, ich möchte diese Herzenshaltung haben. Gott zeigt mir den Weg für mein Leben. Wie kann ich nach deinen Maßstäben leben? Und dann fügt er hinzu, dein guter Geist führt mich auf ebener Bahn. Und er gesteht gleich, ich selbst werde es nicht schaffen. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Vollmacht. Ich brauche deine Gnade und deine Liebe. Ich selbst schaffe es nämlich nicht. Denn du bist mir derjenige, der mir den Ring gibt. Denn ich habe nun die Autorität, zu Dingen Nein zu sagen, die mir und anderen Menschen schaden. Ja, die Bibel nennt es auch Sünde. Und gleichzeitig brauche ich diese Weisheit und Liebe und Geduld, um bei Dingen Ja zu sagen, die gut für mich sind und für die allen anderen Menschen um mich herum. Denn ganz ehrlich, darf ich das mal ein bisschen frommer formulieren? Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Ja, wir sind Erben des Reiches Gottes. Ja, wir haben nun Autorität in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Der Teufel hat keine Macht mehr über mich. Weil ich nun in Christus bin, habe ich die freie Entscheidung zu sagen, heute entscheide ich mich für das Gute, weil ich freigemacht worden bin von der Sünde. Hey, aber ich bin ganz ehrlich zu dir, es ist trotzdem für mich immer wieder eine Herausforderung. Es gelingt mir nicht immer, in seiner Vollmacht und seiner Autorität zu halten. Ich selber merke, wie ich das auch manchmal missbrauche tatsächlich. Und ich merke immer wieder, wie unperfekt ich bin. aber mir wurde vergeben. Seine Gnade ist jeden Tag neu und wenn ich mit reuendem Herzen zu ihm komme, vergibt er. Hey, vielleicht bist du heute hier und sagst, Martin, das mit dieser Autorität, das läuft bei mir. Ich habe da gerade keine Probleme, aber der rechts neben mir sitzt oder links, ja, da gibt es auf jeden Fall Punkte, da kann die Person was nachjustieren. Hey, ich möchte dich heute erinnern, du hast eine Vergangenheit. Und du, der du hier bist und das Gefühl, du bist auf dem Boden und sagst, ich habe diese Vollmacht sowas von missbraucht und ich bin voller Scham. Ich möchte dich heute ermutigen, du hast eine Zukunft. Weißt du, was ich total interessant finde? Der Sohn hat für diese Autorität nicht gearbeitet. Er war erst frisch beim Vater. Glaube nicht, dass du etwas tun musst, um Autorität vom Vater zu bekommen. Es ist dein Recht als Sohn und Tochter des himmlischen Vaters. Und er zieht mir dann die Schuhe oder die Sandalen an meine Füße. Die Schuhe sind ein Symbol für einen Auftrag, den Gott uns gibt, um das Evangelium zu verbreiten, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Es symbolisiert die Bereitschaft zu gehen und zu handeln. Der Sohn ist nun jetzt unterwegs im Auftrag des Vaters. In Epheser sehen wir, dass die Sandalen ein Symbol ist für die Verbreitung der frohen Botschaft. Also, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also kommen wir zu Gott, kriegen wir schon sofort einen Auftrag, einen Sinn, unterwegs zu sein, und zwar die Botschaft zu verkünden. Denn sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht nur für uns hier unterwegs, oder? Wir wollen nicht nur für uns Gottesdienst feiern, sondern wir wollen unsere Türen weit öffnen und rausgehen und erzählen, wie großartig doch unser Gott ist. Hey, und vielleicht bist du schon lange hier im Glauben, dann gehe ich schon davon aus, dass du deine Fußsohlen schon abgelaufen sind, weil du so viel über Jesus erzählst. Aber wenn du vielleicht hier bist und du hast es noch nicht so oft gemacht, kein Problem, ich möchte dich ermutigen. Kennst du den Slogan von Nike? Just do it. Let's go, mach es. Egal, wo du gerade bist, genau da, wo du bist, in deinem Umfeld, ist der perfekte Umfeld, um anzufangen, von Jesus zu erzählen. Hey, ich bin ja mit vielen jungen Leuten unterwegs und sie erzählen mir ihre Träume und erzählen, Martin, ich muss herausfinden, wo ich am meisten einen Unterschied machen kann, wo ich am meisten Menschen von Jesus erzählen kann und wo ich die Berufung finde für mein Leben. Und das sind alles gute und wichtige Fragen. Und ich möchte sie immer wieder erinnern und sagen, hey, da, wo du gerade bist, ist perfekt anzufangen. Da, wo du in deiner Uni bist, bei deiner Ausbildung, bei deiner Arbeit, wo auch immer du bist, da kannst du anfangen. Hey, und ich möchte dir sagen, auch dafür, für diesen Auftrag hat der Sohn nicht erarbeitet. Er hat kein Theologiestudium absolviert. Okay? Der hat nicht irgendwie 3 Jahre Bibelschule gemacht. Er fing an. Und ich möchte dir sagen, du brauchst keine biblische Ausbildung, also eine theologische biblische Ausbildung, um in deinem Umkreis mit den Menschen, mit denen du sowieso unterwegs bist, von Jesus zu erzählen. Es reicht zu sagen, hey, ich glaube an Gott, der mich liebt und mit mir Beziehung führen will. Boom. Let's go. Hey, ich möchte dich erinnern, du hast Würde. Du hast Würde. Mach dich nicht zu klein. Du hast einen Sinn. Und dann kommen wir zum Schluss, okay? Der Vater sagt zu seinem Knechten, schlachte das gemästete Kalb. In anderen Worten, schlachte das beste Kalb, was wir überhaupt haben. Es ist Partytime. Wir wollen feiern. Wir wollen nicht einfach jetzt hier sitzen und darüber reden, was du alles falsch gemacht hast. Nein, wir wollen feiern. Mein Sohn ist nun zu Hause. Er war hungrig. Der Sohn kam, weil er hungrig war. Aber der Vater hat ihm mehr gegeben. Er hat ihm Würde verliehen. Er hat ihm eine Identität geschenkt, Autorität und Vollmacht oder den gleich sofort einen Auftrag gegeben. Wenn ich zu ihm komme, vergibt er nicht nur, er stellt alles in meinem Leben wieder her. Herr, darf ich ehrlich zu dir sein? Ich komme aus einer russlandsdeutschen Mentalität, Kultur. Ja? Ich bin russlandsdeutsch aufgewachsen und bin auch im Glauben russlandsdeutsch aufgewachsen. Und bei uns ging es darum, dass du streng die biblischen Gebote leben solltest und wenn du Mist gebaut hast, schwierig. Ich kann dir sagen, wie oft hatte ich Angst, zu Gott zu kommen. Wie oft dachte ich, okay, jetzt habe ich deine Gnade ausverbraucht. Aber jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, macht er ein großes Fest. Denn das Erste, was er tut, ist, er deckt dir deine Scham zu. Manchmal finde ich es so schade, dass wir manchmal so eine Gottesvorstellung haben, dass wenn wir zu ihm kommen, wir erstmal erklären müssen, warum wir das gemacht haben. Wir erstmal diesen Scham aushalten müssen. Aber der Vater lässt uns erstmal nicht mal baden. Er deckt uns die Scham zu. Und er macht sofort ein Fest. Er freut sich immer wieder. Seine Barmherzigkeit ist größer, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Selbst wenn ich das 1000. Mal zu ihm komme, voller Reue, nimmt er mich an. Und vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, Martin, vielleicht für meine Nachbarn, aber nicht für mich. Da möchte ich es genau erst recht sagen. Seine Barmherzigkeit ist größer, als du denkst. In Römerbrief lesen wir, da wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade mächtiger geworden. Mein Freund, du kannst noch so viel sündigen, wie du willst. Seine Gnade ist trotzdem größer. Ich möchte dich gleich einladen. Wenn du hier bist und du hast dich noch nie für diesen Jesus entschieden, werde ich dir sagen, wenn du das tust, würde es eine Party geben im Himmel. Sie werden es feiern. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, mein Glauben, ich hatte eine gute Beziehung zu Gott, aber irgendwie bin ich nicht mehr mit ihm unterwegs. Irgendwie ist es in meinem Leben herausfordernd und schwierig. Dem möchte ich auch sagen, bei dir gibt es auch eine Party, wenn du sagst, heute möchte ich wieder zurück zu meinem Vater kommen. Aber bevor ich dich einlade, möchte ich kurz zurück zu dem Moment kommen, als der Vater dem Sohn entgegengelaufen ist. Weil das, was da passiert ist, war in der Zeit Jesu ein Skandal. Als der Sohn wieder zurückkam zum Dorf, das war nämlich der Sohn, der Schande in die Familie gebracht hat. Und alle Dorfbewohner haben ihn beschimpft und haben geschaut, dieser Junge hatte Schande in die Familie gebracht. Und dann sahen sie auf einmal den Vater laufen. In der damaligen Zeit war es ein No-Go. Ein No-Go, wenn du ein reicher alter Mann warst, dass du dein Gewand gehoben hast, um zu laufen. Das war ein Skandal. Und er lief dem Sohn entgegen und umarmte und küsste ihn. Und er zeigte somit, ich begebe mich jetzt in der gleichen Schande wie du, auf die gleiche Ebene des Sohnes. Der Vater hat sich klein gemacht. Und genau das hat Jesus für dich und für mich getan. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt, wurde Mensch, er wurde beschimpft, er wurde bespuckt, er wurde ausgelacht. Und ist dann ans Kreuz genagelt worden, aus einem einzigen Grund. Weil er mit dir Beziehung führen möchte. Sein einziges Ziel warst du. Ich will mit dir Beziehung führen. Und mit dir Beziehung zu führen, ist mir nicht zu kostbar. Herr, lass uns doch alle unsere Augen schließen. Und ich möchte dich jetzt nun einladen, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte wieder zurück zum Vater. Du hast dich noch nie dafür entschieden in deinem Leben. Und du sagst, ab heute möchte ich eine Beziehung führen. Ich habe verstanden, dass dieser Gott mich liebt, mit mir eine Beziehung führen möchte. Wenn du hier bist, heb deinen Arm und ich werde von hier aus für dich beten. Wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, sei mutig, ich gebe dir noch Zeit. Wenn du hier bist und du hast dich noch nie für Jesus entschieden, so heb deinen Arm und ich werde von hier aus für dich beten. Lass uns dieser Gebetshaltung bleiben. Wenn du hier bist und du sagst, hey, weißt du, Martin, meine Gottesbeziehung läuft gerade nicht so gut. Und ich bin voller Scham und es ist für mich eine Herausforderung, wieder zu ihm zurückzukommen. Ich möchte dir sagen, seine Gnade ist größer als deine Sünde. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte wieder zurück zum Vater. Ich möchte wieder Beziehung führen. Ich möchte Freiheit in meinem Herzen wieder haben. Meld dich und ich werde für dich beten. Alle haben ihre Augen zu. Alle haben ihre Augen zu. Ist hier jemand, der sagt, hey, ich möchte wieder zurück zum Vater? Jesus, ich danke dir so sehr für diesen heutigen Tag. Und du siehst unsere Herzen. Und ich bitte dich so sehr, dass du jeden Einzelnen von uns segnest. Ich danke dir, Gott, dass du uns vergeben hast. Und ich danke dir, Gott, dass wir dein Kinder sind. Wir müssen dafür nichts tun. Ich danke dir, dass jede Sünde vergeben wurde. Ab heute habe ich eine Würde. Ab heute habe ich Identität. Ab heute habe ich Autorität. Und ich habe einen Auftrag. Ich danke dir, Vater. Amen.